Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die jüngste Eskalation der Gewalt im Gazastreifen löst tiefe Besorgnis aus. UN-Generalsekretär Guterres erklärte, alle Seiten müssten einen neuen zerstörerischen Konflikt vermeiden. Die Lage hatte sich gestern gefährlich zugespitzt. Militante Palästinenser töteten einen israelischen Soldaten. Daraufhin nahm Israel Ziele im Gazastreifen unter Beschuss. 4 Palästinenser kamen dabei ums Leben.
Auch heute Nachmittag brennt es wieder auf der israelischen Seite des Grenzzaunes zu Gaza. Trotz der von der Hamas verkündeten Waffenruhe fliegen weiterhin die Feuerdrachen, mit denen militante Palästinenser israelische Felder und Ställe zerstören. Seit Wochen sind diese Brandsätze Teil der Proteste. Seit Wochen feuert die Hamas Raketen und Mörsergranaten. Auch gestern demonstrierten in Gaza wieder Tausende. Aber erstmals seit dem letzten Gazakrieg 2014 wird dabei ein israelischer Soldat getötet, erschossen von palästinensischen Scharfschützen. Israel versuche, die Situation nicht eskalieren zu lassen, so Verteidigungsminister Liebermann. Aber die Hamas dränge Israel mit aller Macht zu einer breiten und schmerzhaften Militäroffensive. Die Armee reagiert mit massiven Vergeltungsangriffen, bombardiert mehr als 60 Hamas-Stellungen im Gazastreifen. Insgesamt wurden seit Beginn der Protestwelle 147 Palästinenser getötet und Tausende verletzt. In der Nacht verkündet die Hamas eine Feuerpause, die ein Sprecher heute bekräftigt. Er erklärt, sie sei auf Vermittlung Ägyptens und der UN erreicht worden. Aber was sie genau umfasst, bleibt im Statement unklar.
Nach den tödlichen Schüssen auf den Soldaten war in den israelischen Medien schon über den bevorstehenden 4. Gazakrieg spekuliert worden. Jetzt scheint es, hat sich die Situation wieder etwas beruhigt. Allerdings haben die letzten von der Hamas verkündeten Feuerpausen nie lange gehalten. Denn an den elenden Zuständen in Gaza, einer der Ursachen des Konflikts, hat sich nichts verändert.
Überschattet von den aktuellen Handelskonflikten sind in Argentinien die Finanzminister und Notenbankchefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zusammengekommen. Zum Auftakt appellierte die Chefin des Internationalen Währungsfonds Lagarde an die G20-Staaten, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Die USA belegen unter anderem Stahl und Aluminium mit höheren Einfuhrzöllen. Nach Gegenmaßnahmen der EU und Chinas droht Washington nun mit weiteren Schritten.
Der globale Handelsstreit begleitet Finanzminister Olaf Scholz auch beim Treffen mit seinen G20-Kollegen. Die Frage ist, wie umgehen mit der US-Drohung, weitere Schutzzölle zu erheben?
Meine Überzeugung ist, dass es Sinn macht, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Wohlstandsgewinne für alle Länder größer sind, wenn man miteinander kooperiert. Es zeigt sich ja in vielen Betrachtungen und Analysen jetzt schon, dass wahrscheinlich zu denjenigen, die am meisten unter Schutzzöllen zu leiden hätten, die Amerikaner zählen.
Doch bislang bleibt Trump auf Konfrontationskurs gegenüber China, aber auch der Europäischen Union. Beide ergreifen bereits Gegenmaßnahmen. Die Gefahr eines echten Handelskriegs ist Thema bei diesem G20-Treffen. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, warnt vor den Folgen. Dazu übergab sie den Finanzministern einen Bericht. Unser bislang schlimmstes Szenario sieht Einbußen des weltweiten Wirtschaftswachstums um 0,5% voraus. Dabei haben wir jedoch noch nicht die jüngsten Eskalationsdrohungen mit eingerechnet. Lagarde hatte dem G20-Gastgeber Argentinien gerade erst einen 50 Milliarden Dollar Kredit gewährt, denn Argentinien leidet unter einem hohen Haushaltsdefizit und steigender Inflation. Laut Experten auch eine Folge der protektionistischen US-Wirtschaftspolitik. Der G20-Gipfel in Buenos Aires könnte zumindest eines erreichen, dass anstatt der Drohungen wieder Verhandlungen in den Mittelpunkt der Weltpolitik rücken.
Unter dem Eindruck des Streits über die Flüchtlingspolitik haben führende CSU-Politiker die Geschlossenheit ihrer Partei beschworen. Auf einem Bezirksparteitag sagte Bayerns Ministerpräsident Söder, die CSU müsse bei der Landtagswahl im Herbst zeigen, dass sie Anker und Zentrum zugleich sei. Verkehrsministerin Aigner verlangte einen Schlussstrich unter Schuldzuweisungen. Der Kurs von CSU-Chef und Bundesinnenminister Seehofer hatte in der Koalition und auch in den eigenen Reihen zu Konflikten geführt.
Die CSU muss sich bewegen, so zumindest sehen es einige an der oberbayerischen Basis. Denn spurlos sind die vergangenen Wochen an vielen von ihnen nicht vorbeigegangen. 38% in der BR-Umfrage, ein wochenlanger Asylstreit, bei dem nicht nur Parteichef und Bundesinnenminister Seehofer den Ton verschärfte, auch er tat es, Ministerpräsident Söder.
Das hat ein schlechtes Bild gemacht, wirklich ein schlechtes Beutel auf uns geschmissen.
Man kann sicherlich über den einen oder anderen Ton geteilter Meinung sein, aber ich glaube, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Teamarbeit ist nun offenbar gefragt in der CSU. Rücken an Rücken präsentieren sich die oberbayerische Bezirksvorsitzende Ilse Aigner und Ministerpräsident Söder. Nicht nur auf der Bühne, auch auf dem Plakat. Nach den scharfen Tönen in der Asyldebatte beschwören beide Geschlossenheit. Lieber über Erfolge reden, als den Eindruck des Streits zu zeigen. Söders Appell.
Streit nützt nie. Wobei ich euch auch sagen möchte, bei Stil, wir müssen unseren Stil ständig überprüfen. Auch ich, jeder von uns. Gilt übrigens für jeden. Überlegen, welches Wort passt oder nicht, keine Frage. Aber der Inhalt ist zunächst mal die entscheidende Basis.
Aigner plädierte dafür, sich im Stil deutlich von der AfD abzugrenzen.
Und ich sage nochmal an die Adresse der AfD, ihr seid nicht christlich, ihr seid nicht sozial, ihr hetzt, ihr schreit, ihr seid antisemitisch und ihr seid menschenverachtend.
Weniger Polemik, mehr Sachlichkeit. Der Wunsch der oberbayerischen CSU-Basis nach einer inhaltlichen Auseinandersetzung ist groß.
Die Initiative Seebrücke hatte heute wieder in mehreren deutschen Städten zu Demonstrationen für die Seenotrettung von Flüchtlingen aufgerufen. In Düsseldorf, Mannheim, Stuttgart, Augsburg, Freiburg und anderen Orten beteiligten sich zahlreiche Menschen. Die Initiative Seebrücke fordert, politische Machtkämpfe beim Thema Rettung im Mittelmeer zu beenden. Dass Menschen bei der Flucht ertrinken, sei eine unfassbare humanitäre Katastrophe, die verhindert werden müsse.
Die konservative Volkspartei in Spanien hat Pablo Casado zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt und damit einen Generationswechsel an ihrer Spitze vollzogen. Der 37-jährige Abgeordnete setzte sich auf einem Parteitag in Madrid gegen die frühere stellvertretende Regierungschefin Sáenz de Santamaría durch. Casado steht für einen harten Kurs im Katalonien-Konflikt und plädiert für Steuersenkungen.
Nach der Wahl präsentierte Casado sich gemeinsam mit seiner Ehefrau den Parteitagsdelegierten. Er versprach, die Werte des Lebens und der Familie zu verteidigen. Der Anwalt tritt die Nachfolge von Mariano Rajoy an. Der war im Juni als Regierungschef durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden und hatte sein Parlament aufgegeben. Er hatte die Konservativen 14 Jahre lang geführt.
Im Irak kommt es seit mehr als einer Woche immer wieder zu Protesten gegen schlechte Lebensbedingungen. Vor allem im Süden des Landes, wo die großen Ölfelder liegen, gibt es Demonstrationen gegen Arbeitslosigkeit, eine schlechte Stromversorgung sowie Korruption. Viele Iraker werfen ihrer Führung vor, den Reichtum aus den Ölvorkommen nicht mit der Bevölkerung zu teilen.
Vor seiner Haustür stapeln sich Müll und Dreck. Selim Goma räumt jeden Tag das Gröbste zur Seite und kommt doch kaum nach. Der See ist verseucht, der Gestank unerträglich, die Stadt aber kümmert sich nicht. Es gibt jede Menge Ratten, Insekten, streunende Hunde, die zu unseren Häusern kommen. Alles hier ist verdreckt. So sieht es aus in Basra. Seit Wochen schon entladen sich Frust und Wut über die Mächtigen auf den Straßen Basras und anderswo. Über Korruption, Misswirtschaft, darüber, dass die Gewinne aus dem Ölgeschäft bei den Menschen nicht ankommen. Auch gestern sind wieder Tausende vor den Sitz des Gouverneurs gezogen. Soldaten und Spezialkräfte greifen hart durch. Mindestens 11 Demonstranten sollen erschossen, Hunderte verletzt worden sein. Uns geht es um die ständigen Stromausfälle, verschmutztes Leitungswasser und um die hohe Arbeitslosigkeit. Das sind Missstände, die abgestellt werden müssen. Es geht um einfachste Grundrechte. Die Regierung hat den Menschen schon so oft so vieles versprochen und kein einziges Versprechen gehalten. Sie ist ein Totalausfall. Solange Ölmilliarden in dunklen Kanälen versickern, die bestbezahlten Jobs an Ausländer gehen, die Infrastruktur weiter verkommt, dürften die Tage des Zorns noch lange andauern.
Es brodelt im Irak, das allein ist nicht ganz neu, die Massivität der Proteste aber schon. Die Neuauszählung der Stimmen nach der umstrittenen Parlamentswahl, die zähe Regierungsbildung, der Stillstand in dem krisengeschüttelten Land, all das hat die Wut der Bürger angefacht.
Frankreich und Russland haben erstmals in einer gemeinsamen Aktion Hilfsgüter nach Syrien geschickt. Eine russische Militärmaschine hat die französischen Waren in das Kriegsland geflogen. Dort sollten sie noch heute in die frühere Rebellenhochburg Ostguta gebracht werden, wo etwa 500.000 Menschen auf Hilfe warten. Das französische Außenministerium erklärte, Russland habe garantiert, dass die syrische Regierung die Verteilung der Hilfsgüter nicht behindern werde.
Im mittleren Westen der USA haben mehrere Tornados heftige Verwüstungen angerichtet. Häuser wurden zerstört, umgekippte Bäume machten Straßen unpassierbar. Im Bundesstaat Iowa wurden 7 Menschen leicht verletzt. Der Höhepunkt der Tornadosaison in den USA ist zu dieser Jahreszeit bereits vorbei. Dennoch kommt es auch weiterhin zu Wirbelstürmen.
Die deutschen Dressurreiter schreiben ihre Erfolgsgeschichte beim CHIO in Aachen fort. Auch in diesem Jahr sicherte sich die Mannschaft den Nationenpreis. Und für die vielfache Olympiasiegerin Isabel Wirth reichte es nach schwachem Auftakt doch noch zu Platz 1 in der Einzelwertung.
Deutschland und der Nationenpreis in Aachen, das passt einfach. Zum 7. Mal in Folge die Dressur-Equipe nun schon erfolgreich. Helen Lange-Hahnenberg, Dorothee Schneider, Jessica von Bredow-Werndl und Isabel Wirth siegten vor den USA. Das deutsche Team nicht zu schlagen, vor allem dank Wirth, die mit Emilio in den Siegermodus zurückkehrte. In Teil 1 des Nationenpreises am Donnerstag hatte die 6-fache Olympiasiegerin noch gepatzt. Heute nun wieder mit einer Top-Performance. Wirth sicherte sich somit außerdem die Einzelwertung im Grand Prix Special vor ihrer Teamkollegin Helen Lange-Hahnenberg.
2-3 Kleinigkeiten haben wir immer, die wir noch verbessern können. Aber am Ende des Tages war das heute endlich wieder eine runde Sache. Und ich bin sehr froh, dass Emilio sich heute wieder so rehabilitiert hat und wir die Kurve auch bekommen haben.
Sieg im Nationenpreis und in der Einzelwertung. Und das an ihrem 49. Geburtstag. Isabel Wirth hat heute gleich 3 Anlässe zum Feiern.
Der Spanier Omar Fraile hat die 14. Etappe der Tour de France gewonnen. Zu Beginn des Rennens durften sich die deutschen Fans an der Strecke über Simon Geschke, den bestplatzierten Deutschen im schwarz-weißen Trikot, in der Spitzengruppe freuen. Der Vorsprung auf das Hauptfeld mit dem gesamtführenden Geraint Thomas in Gelb wuchs bis auf 20 Minuten. Die Entscheidung fiel im langen, steilen Schlussanstieg zum Zielort Mont. Der Spanier Omar Fraile überholte den Belgier Jasper Stuyven und sicherte sich nach 188 Kilometern seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France. Während Simon Geschke guter Sechster wurde, fährt Geraint Thomas weiterhin in Gelb.
Die Lottozahlen: 1, 6, 7, 20, 29, 49, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Zum Christopher Street Day sind in Frankfurt unter dem Motto »Meine Identität ist nicht verhandelbar« rund 20.000 Menschen auf die Straße gegangen. Die Parade durch die Innenstadt war der Höhepunkt des 3-tägigen schwul-lesbischen Festes. Mit den CSD-Paraden wird alljährlich an den Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969 erinnert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 22. Juli.
Ein Tiefdruckgebiet sorgt morgen für teilweise wechselhaftes Wetter. In der Nordhälfte wirkt auch Hochdruckeinfluss. In der Nacht gibt es stellenweise noch unwetterartige Schauer und Gewitter, die aber seltener werden. Im Norden klart es teilweise auf. Morgen nach Nordwesten und nach Osten hin oft freundlich, sonst auch dichte Wolken und zunächst vereinzelt, später häufiger Schauer und Gewitter, lokal auch Unwetter. Heute Nacht zum Teil nicht unter 20, bei längerem Aufklaren Abkühlung bis auf 12 Grad. Morgen werden an den Alpen 18, im Norden bis zu 31 Grad erreicht. Am Montag ein Wechsel von Sonne und Wolken, nach Südosten hin ein paar Schauer und Gewitter. Danach gibt es bei steigenden Temperaturen viel Sonne, am Mittwoch vereinzelt Schauer oder Gewitter.
Ingo Zamperoni ist um 23.25 Uhr für Sie da mit diesen Tagesthemen. Demonstrative Geschlossenheit, wie Bayerns Ministerpräsident den Wahlkampf neu ausrichtet und die letzten Tage der Menschheit, Karl Kraus' Weltuntergangstragödie im Theater. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.